Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare,
Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna
Ha 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 Anzufangen, aber ich muss noch mal sehen, was mit unseren jüngsten Gästen sind. Sind die Kinder beaufsichtigt, dass eine Mutter vielleicht mit ihnen spielt?
Dom ist zu, die Tür.
Dom ist zu. Oh ja, oh, hier ist es ja Martin und die ganzen Kinder.
Ja.
Hallo. Hallo. Patrick ist da. Das war nicht Patrick, oder?
Nee, Patrick ist zu Hause, das ist immer.
So, Kinder, ihr schafft es, ruhig zu bleiben. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich möchte heute gerne über ein spirituelles Thema sprechen, von dem ich glaube, dass es für euch alle wichtig ist oder relevant und bedeutsam. Es ist jedoch ein Thema, was ein sehr persönliches Thema ist, also mein eigenes Thema. Und ich bin der Meinung, dass wenn man spirituelle Erfahrungen oder spirituelle Wissen mitteilt, dass es immer sehr wichtig ist, aus einer persönlichen Dimension herauszusprechen, also etwas, was man selber erfahren hat. Ich möchte euch sagen, dass mein eigenes Thema im spirituellen Leben immer das Thema der Transformation war, der inneren Wandlung. Ich habe schon relativ früh herausgefunden, dass eine äußere Veränderung nicht immer eine innere Wandlung mit sich bringt. Also man kann sich eine neue Frisur zulegen, wie ich es getan habe. Ich hatte vorher die längsten Haare von Hamburg. Man kann sich ein Wickelgewand, ein Dhoti anziehen. Man kann sich auch neue Grußworte zulegen. Statt Hallo kann man Haribo sagen. Aber diese Dinge, diese äußeren Veränderungen, mögen nicht immer eine tiefe Zufriedenheit im Herzen mit sich bringen. Eine bedingungslose Zufriedenheit, die eigentlich nicht beeinträchtigt werden kann von äußeren Umständen, auch nicht äußeren Störungen. Ich habe gesehen auf meiner Reise durch Deutschland und ich bin oft im Balkan, dass viele Menschen eigentlich glauben, durch eine äußere Veränderung auch eine innere Wandlung herbeiführen zu können. Ich habe immer wieder gesehen, dass diese Menschen enttäuscht wurden und manchmal sogar enttäuscht den spirituellen Pfad verlassen haben. Wenn es ein Menschen ernst ist im spirituellen Leben, muss er immer eine Wandlung des Herzens, eine innere Transformation nachvollziehen. Und das ist nicht immer so einfach. Es gibt einen Vers im Indischen, der darauf hindeutet, wie, sagen wir mal, anspruchsvoll die innere Wandlung ist. Dieser Vers soll niemanden von euch Schrecken einjagen, aber er ist wirklich sehr, ich will mal sagen, sehr enthüllend. Da kommt also ein Heiliger zu einem Neuling, der in einem Ashram lebt, und er spricht zu dem Neuling. Okay, sagt er, sprech weiter deine Gebete, sing weiter deine Bhajans, klingle mit deinen Glocken und zünde dein Räucherwerk an und ruf die Namen deines Herrn aus. Wundere dich aber dann nicht, wenn er letztendlich ankommt. Und er wird dich nehmen und in seine Schmiede bringen. Dann wird er das Feuer entfachen, und zwar das heiße Feuer, nicht das lauwarme Feuer. Dich auf seinen Amboss legen und den Hammer nehmen, nicht den leichten Hammer, den schweren Hammer. Und er wird hämmern und hämmern und hämmern, denn er will endlich gewöhnliches Metall in reines Glockenmetall umwandeln. Ich glaube, was wir hier hören, ist ein, sagen wir mal, eine Abkehr von halbseidener Spiritualität und Esoterik und eine Hinwendung zu echter Spiritualität, die immer eine Transformation, eine Umwandlung, eine tiefe Veränderung, aber im Inneren mit sich bringt. Jeder kann Räucherwerk schwenken, jeder kann auch Hare Krishna, Hare Ram chanten, aber die wenigsten sind bereit, nicht auszureißen, wenn sie merken, dass es in die Schmiede geht, dass das Feuer angezündet wird und dass der Hammer genommen wird, nicht der leichte, sondern der schwere. Aber gerade wenn wir echte Liebe erfahren wollen, wenn wir echte Ergriffenheit und Berührtheit durch das Heilige erleben wollen in unserem Leben, ist es nötig, dass diese Umwandlung geschieht. Im Sanskrit gibt es einen Vers, den ich euch jetzt nicht in Sanskrit rezitieren werde, sondern in deutscher Sprache, der so ein bisschen sagt, was die innere Umwandlung bedeutet. Er sagt, durch die Einweihung ins spirituelle Leben wird ein gewöhnlicher Mensch zu einem Brahmanen, einem ja, sehr spirituellen Menschen. Und das geschieht genauso wie durch ganz bestimmte alchemische Vorgänge gewöhnliches, es wird vom Glockenmetall gesprochen, Bell Metal, gewöhnliches Metall zu reinem Gold umgewandelt wird. Ihr wisst, dass im Mittelalter die Alchemisten versuchten, der Formel auf den Grund zu kommen, einer Formel, die bewerkstelligen würde, dass Materie verändert werden konnte. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich Alchemisten gelungen ist, hier und da Gold aus Blei zu machen. Aber was ich weiß aus meiner Beschäftigung mit den alchemistischen Texten, ist, dass es den Alchemisten überhaupt nicht um Gold ging. Auch nicht um Blei. Es ging ihnen darum, eine Formel zu finden, die sie auch auf unser Menschsein anwenden können. Eine Formel, was eigentlich die aus einem gewöhnlichen Menschen einen Heiligen macht, der in der Lage ist, unerschütterlich zu bleiben bei Glück und Leid, bei Verlust und Gewinn. Und dessen Herz Puna Vichachita Chetana wird, die vollblühte Blüte der Liebe. So sagen die alten Schriften, soll unser Herz werden, wie eine Blume, die voll und ganz erblüht. Wisst ihr, wenn eine Blume eine Knospe ist, dann sieht man nicht, wie sie wirklich aussieht und man kann auch nicht ihren wahren Geruch wahrnehmen. So ist es auch mit einem Menschen, der in seinem Bewusstsein noch auf der materiellen Ebene ist. Man sieht eigentlich gar nichts viel von ihm. Er reagiert nur und ist so ein bisschen ein Sklave der vielen Wünsche, die in ihm entstehen und auch vergehen. Aber wenn der Mensch erblüht und zur Liebe im Herzen erblüht, dann kann man ihn wirklich wahrnehmen und dann riecht er auch sehr gut. Wenn ihr das nächste Mal einen Menschen trefft, der euch ärgert, sagt nicht zu ihm, du so und so auf Berlinerisch. Sag zu ihm liebevoll, du Knospe. womit ihr die Möglichkeit einbezieht, dass er sich noch entwickeln kann und dass er eigentlich genau wie jede Knospe in sich drin ein unglaubliches Potenzial trägt. Ein unglaubliches Potenzial. So, diese innere Transformation ist eigentlich das Ziel jeder echten Spiritualität. I will be speaking in the sweet German language, but there is a translation into English. we would like to hear. It's in the back of the room. Is this correct, Ganga Mayi?
Yeah.
Yeah. Da ist unsere Übersetzer. Normally it costs 5,000 Euro to listen to half an hour of Ganga Mayi, but you get it for free. Please sit down down there. Er versucht immer seine Leute zu motivieren. Ich merkte 1900, wann war das nochmal? Oh, Jahreszahlen sind auch schwierig. Ach, warum kann ich mir nie mal Zahlen merken? Es wird immer schlimmer, je älter ich werde. Also ich schätze mal, vor 7 Jahren merkte ich, dass ich in meinem Herzen diese innere Wandlung wünschte. Ich wollte, dass mein Herz aufgeht. Ich hatte lange Zeit, bin schon lange Zeit in der Hare Krishna Bewegung. Ich bin schon länger dabei, als manche von euch alt sind. Ich habe mal nachgezählt, in diesem Jahr sind es 35 Jahre, wo ich auf dem spirituellen Weg wandle. Und ich war damals mit meinem Leben nicht so recht zufrieden. Jawohl, ich war ein Swami geworden. Ja, ich habe viele Bücher veröffentlicht. In vielen Fernsehauftritten war ich dabei. Und ein paar Leute halten auch etwas von mir. Ja, ja. Aber wenn ich ganz ehrlich sein sollte, fand ich nicht die innere Zufriedenheit in meinem Herzen. Und so dachte ich mir, dass ich gerne die innere Wandlung herbeiführen wollte. Und überlegte mir, was für Möglichkeiten mir möglich waren. Ich habe mich dann entschieden für eine Pilgerreise zum heiligen Berg Kailash. Und diese Reise vorbereitet über mehrere Jahre, die war vorbereitet worden über mehrere Jahre durch meine Reisen in den Himalaya. Und ich habe den Kailash gewählt, weil hier die äußere Reise, das heißt das Umrunden eines heiligen Berges, auf bis zu 5600 Meter Höhe, 5600 Meter, ja. Dieses Umkreisen des äußeren Berges wird eben für den Pilger erlebt als ein Umkreisen des inneren Berges, also eine innere Reise. Und jeder dieser 3 Tage, die man da wandert, hat eine innere Qualität. Also der erste Tag heißt der Tag der Reinigung. Der zweite Tag war der Tag des Hinter-sich-Lassens und der dritte Tag der Tag der Erneuerung. Das ist wie eine traditionelle Visionssuche, wie es auch bei den Indianern der Fall ist. Ihr wisst bestimmt davon, wo man nach einer neuen Vision sucht, indem man sich in die Natur begibt und dort für lange Zeit fastend verbringt. Und dann kommt man meistens aus der Natur zurück mit einer neuen Ausrichtung, einer neuen Vision. Wir haben auch einen anderen Kailash-Pilger, glaube ich, heute. Ja, Nishinga Priya hat auch die Kailash-Reise gemacht und ich möchte Sie am Ende meines kleinen Vortrages bitten, ein paar Worte zu sagen, vielleicht zu Ihren Erfahrungen auf der Pilgerreise, auf der Kailash-Reise, und was dir so aufgefallen ist und was du so gemerkt hast. Amara, warst du eigentlich auch zum Kailash schon gegangen? Bist du auch schon zum Kailash gereist?
Nein.
Noch nicht?
Nein.
ja. Ich kann euch kurz sagen, wir sind mit einem Jeep dorthin gefahren und kamen dann in Darchen an. Das ist der Stadt, die so direkt vom Kailash ist, wo sich all die Pilger sammeln. Da sind viele Zelte und viele, ja, da sind viele Nomaden. Und dann geht man morgens möglichst früh los. Wir sind genau ein bisschen vor Sonnenaufgang losgegangen. Am Anfang stolpert man dann noch über die Hunde, die da sind und so weiter. Aber wenn dann die Sonne langsam aufgeht, ist man schon ein beträchtliches Stück an dem Heiligen Berg heran. Und dann wandert man meistens den ganzen Tag, um zum ersten Kloster zu kommen, wo man übernachten kann. Wie heißt das Kloster? Das erste in Dirapuk, glaube ich. Ne? Dirapuk Monastery, Gompa. Da kann man dann entweder im Kloster unterkommen oder wie wir es gemacht hatten, wir hatten Zelte mitgenommen, die wir auf 3 Grunzochsen geladen haben. Grunzochsen sind Yaks. Und sind also mit denen im Schlepptau gewandert. Und meistens ist es so, dass wir waren in einer Gruppe von 5, von denen einer ein Mönch war, unterwegs. Und ja, dann geht man meistens alleine nach einiger Zeit, weil man alleine sein will, man hat vieles zu überlegen und man will auch eben diesen Heiligen Berg auf sich wirken lassen und tief in das Innere greifen lassen. Und ich hatte euch gesagt, dass der erste Tag der inneren Reinigung oder der inneren Läuterung zugeordnet wird und dass man da meistens etwas erlebt. Bei mir war es so, dass ich gereist war und da hatte ich einen Nomaden gesehen, der einige Niederwerfungen gemacht hat und war ein Tibeter, bin so diese Bewegung gemacht, das weiß ja jeder, was das bedeutet, was ist hier los? Und er sagte dann, Buddha, Buddha. Ja, Buddha, was aber mit Buddha? Und zeigte auf seinen Fuß, womit er sagte, hier ist ein Abdruck vom Lotusfuß des Buddhas. Das war eine Enthüllung für mich. Das hatte ich nicht sofort so wahrgenommen. Für mich war es ein gewöhnlicher Stein. Aber dann sah ich, dass man ja auch da einen Fußabdruck wahrnehmen kann, wenn man die Augen dafür haben will. Und war also ganz begeistert. Hier hatte ich dann auf mich verneigt und Gebete gesprochen. Und nach einiger Zeit kamen dann so 3 Amerikaner vorbei. So spirituelle Menschen, so vielleicht ja Angehörige einer, die folgten einem Yogi nach, ich weiß es nicht mehr genau welcher, ich kannte den nur flüchtig, diesen Yogi, und die liefen dann so vorbei, wie ich kurz davor vorbeigelaufen wäre, und rief ich so aus, wait a minute, you are passing by the footprint of Lord Buddha, ihr läuft jetzt am Fußabdruck des Buddhas vorbei. Oh really, Thank you. What are we supposed to do here? Was macht man hier? Dann habe ich gesagt, ja, du, also irgendwie was, damit der Fußabdruck in das Herz kommt. Also ich habe eine Ehrbietung gemacht und Gebete gesprochen. Oh, how do you make an obeisance? Wie macht man eine Ehrbietung? Dann habe ich ihnen das vorgemacht und dann haben die es alle nachgemacht. Man wird sehr einfach oben in den Gebärden und sehr kommunikativ auch. Und sie haben mich dann viele Dinge gefragt. Und dann haben sie gefragt, was bist du für einer? Ich hatte so eine ganz warme Hose an, war also nicht wie hier gekleidet. Ich habe gesagt, ich bin ein Mönch der Hare Krishna Bewegung. Oh yes, wir haben euch gesehen, wie ihr auf der New Orleans gesungen und getanzt hat auf der Straße. Oh ja, und was mache ich denn hier, fragten sie. Ja, ich bin hier, um Lord Shiva meine Referenz darzubringen und bete eigentlich um eine innere Wandlung des Herzens. Oh, please tell us about Shiva. Und schon war also da eine Riesendiskussion in Gange und ich habe dann mein Bestes gegeben. Und nach einiger Zeit das sehr deutliche Gefühl gehabt, dass hier etwas nicht stimmte an der Situation. Wisst ihr das, wenn man so spürt, hier läuft etwas grundverkehrt? Ich wusste jetzt nicht, was grundverkehrt laufen würde. Ich war doch in meinem Element, ich gab wieder mal einen Vortrag. So alles gut. Und dann kam aber, dann schaute ich zum Berg Kailash und nahm dort für einen Bruchteil einer Sekunde das erzürnte Gesicht von Lord Shiva wahr. In dem Augenblick fühlte ich, fast so wie eine Déjà-vu-Erfahrung, wie ich plötzlich außerhalb meines Körpers war und von oben auf die Situation herabschaute. Wen sah ich da? Den Satchinanda Swami mit einem neuen Fanclub. diesen Leuten, die da etwas wissen wollten. Und mir schien in diesem Augenblick die ganze Situation so absolut abstrus. Ich war hier, um Läuterung und Reinigung zu bitten, aber erfreute mich meines geringen Wissens, was ich also diesen Leuten mitteilte, war also voll im falschen Ego drin. Und als mir das so gewahr wurde, schien es mir, dass ich von oben herunterfiel in meinen Körper, die Leute anschaute und sah und weggelaufen bin. Ich wollte dieser Situation entgehen und sagte denn, die fragten, what's the matter, man? Was ist los mit dir? Und ich machte nur diese Gestik der Himalaya-Reisenden, die so in den zum Gesäß hinführt, womit ich den andeutete, ich muss jetzt schnell austreten. Das war, kennt jeder und kann jeder verstehen in den Leben. Ich lief dann in das Gebirge hinein und das soll man nicht machen, so schnell laufen, weil es so wahnsinnig hoch ist. Ich kam ordentlich aus der Puste und fiel dann hin und war und dachte nach über die Sache. Es war der Tag der Läuterung und mir wurde gezeigt, dass an einem bestimmten Punkt bei mir ein gewisses Ego da ist, was geläutert oder verändert werden sollte. Und so habe ich an jedem dieser Tage etwas erleben dürfen, was diese Qualität hatte. Ich will euch jetzt nicht langweilen mit all den Tagen, obwohl ich mir eigentlich sicher bin, dass ich euch nicht langweilen würde damit, aber ich will es hier verkürzen. Und ich kam dann ziemlich, durchrüttelt aus der Schmiede Gottes hervor, aus der Schmiede des Kailash hervor. Und habe schöne Arbeitsaufgaben mitgebracht in den Westen, Aufgaben, an denen ich zum Teil noch immer dran bin. Aufgaben, die aber sehr schön sind und zur inneren Wandlung führen. Also, was meinen wir genau mit innerer Wandlung oder Transformation des Herzens? In einem sehr alten Sanskritwerk, dem Madhurya Kadambini, wird gesagt, was Transformation des Herzens ist, auf was man da achten muss. Madhurya Kadambini sagt sehr schön, dass es beim spirituellen Leben darin geht, das Konzept von Ich und Mein, also das Ego. Das Ego setzt sich zusammen aus, wenn ihr so wollt, zwei Hälften. Ich bin, eine Identifizierung, und Mein, das ist Mein, ein Haben-Wollen, ein besitzergreifendes Gefühl. Diese beiden Eigenschaften im Herzen, diese beiden Herzenshälften, wenn ihr so wollt, sollen umgewandelt werden, sodass man dazu kommen kann, zu sagen, ich bin ein Teil Gottes. Und Gott ist mein. Also diese enge Verbindung, man sagt dazu auch Yoga, wie ihr wisst, dieses enge Aufgehen in den Plan des Höchsten, das ist, worauf es darauf ankommt. Das Ich und das Mein will sich immer trennen von Gott, und Gottes Plan, und schafft dann so viel Sorgen, so viel Stress, so viel Abkapselung. Und wenn man jetzt das Ziel seines spirituellen Lebens erreicht, dann ist man plötzlich im Plan des Höchsten drin, schwimmt sozusagen auf dem Fluss der Arrangierung Krishnas dahin. Ist insofern eins mit dem Wunsch des Höchsten. Man behält noch seine Individualität, sodass man einen liebevollen Austausch mit dem Höchsten pflegen kann. Aber man hat sich gelöst von den separatistischen Gefühlen von, was man noch so machen würde und so weiter. In der Vaishnava-Tradition wird diese Transformation des Herzens in verschiedenen Schritten nachvollzogen. Und ich möchte euch diese innere Reise ganz kurz einmal darlegen. Der erste Schritt dieser inneren Reise fängt an mit dem Begriff Shraddha. Shraddha ist sozusagen das Eingangstor, welches ein Mensch, der die innere Reise macht, durchschreitet. Shraddha heißt so viel wie Vertrauen. Shra heißt Herz und Da heißt Geben. Wo ich mein Herz hineingebe, wo ich Vertrauen entwickle. Das ist der allererste Schritt, den man machen kann auf der spirituellen Reise. Shraddha, durch das Tor des Vertrauens musst du schreiten. Der zweite Schritt ist, dass man die Gemeinschaft aufsucht. Von Menschen, die auf dem spirituellen Weg sind. Wie ihr zum Beispiel, ihr kommt in den Hare Krishna Tempel in der Hoffnung, eine Inspiration aufzusammeln. Gemeinschaft, Sadhu Sangha, Gemeinschaft mit Devotees. Gemeinschaft mit Devotees ist sehr, sehr wichtig, weil es im Herzen etwas bewegt und etwas aufgehen lässt. Habt ihr schon mal Leute getroffen, wo ihr, sagen wir mal, im Herzen sowas wie eine Abneigung verspürt habt? Ich komme nicht so nahe, also Biochemie stimmt nicht. Oder habt ihr auch, ihr seid junge Leute, und man kann, glaube ich, heute offen über diese Dinge sprechen, die mit Sexualität zu tun haben. Habt ihr schon mal gehört, schon mal gemerkt, wie ihr trifft jemanden und plötzlich passiert etwas in eurem, dem unteren Chakra, dem unteren Energiezentrum, wo ihr plötzlich eine romantische Anziehung verspürt. Kein Wort ist gefallen, aber da ist ein, ich glaube, jeder kennt das. Wir sprechen ja über alles im Hare Krishna Tempel. So, wenn man Gemeinschaft hat mit Devotees, passiert auch etwas. Etwas, was man fast leiblich oder körperlich verspüren kann. Wenn man so die ersten Befremden, ich weiß, wir wirken manchmal auch wahnsinnig fremd auf Leute, aber wenn man das erstmal überwunden hat, diesen Kulturschock, dass die eine andere Frisur haben, und so eine andere Ausstrahlung, ich weiß nicht. Wenn man das einmal überwunden hat, diese kulturellen Ressentiments, dann kann man verspüren, wie in der Gemeinschaft von Devotees das Herz aufgeht und der Wunsch entsteht, auch ich will den spirituellen Weg in Ernsthaftigkeit beschreiten. So, dann ist also, jetzt sind wir vom Shraddha angelangt, Vertrauen, wir sind in die Gemeinschaft mit Devotees gekommen, Sadhu Sangha, und jetzt ist die dritte Stufe, und ich möchte unseren Gästen das wirklich auch nahelegen, dass wir selber die spirituelle Praxis ausüben. Spirituelle Praxis lässt im Herzen die Weltlichkeit verdunsten. Ein Mensch, der eine starke spirituelle Praxis hat, dem sieht man das an. Da ist diese Anhaftungen nicht mehr im Herzen da. Der kann auch an einem Poster von King Kong vorbeigehen, ohne gleich den Wunsch zu haben, sich von King Kong überfallen zu lassen. Der hat nicht mehr solche Anhaftung, weil diese ganzen, sagen wir mal, das Wasser der Weltlichkeit ist aus seinem Herzen verdunstet. Durch spirituelle Praxis. Sadhana. Also ich will jetzt keine Anti-Werbung gegen Filme machen, ich wollte nur ein Beispiel geben. Also, dass man frei wird von diesen Anhaftungen, die einen einfach das Leben so bestimmen. Durch die spirituelle Praxis geschieht dann auch etwas, dass man stetig wird auf seinem spirituellen Weg und dann die nächste Stufe erlangt. Einen so großen Wohlgeschmack. Haridas Thakur, einige haben von ihm gehört, das war ein großer Heiliger, der den ganzen Tag über chantete. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und dann chantete er noch die Nacht hindurch. Und wenn die Morgensonne aufging, sagte er, ich habe doch noch gar nicht angefangen zu chanten. Warum ist es denn jetzt schon wieder ein neuer Tag? Er hatte so viel Ruchi, so viel tief empfundenen Wohlgeschmack entwickelt. und hat schließlich auch Krishna in dem heiligen Namen erkannt, ganz klar, wie er auf seine Flöte spielte und ihn rief, Ruchi. Dann entwickelt sich der Devotee weiter, bis er schließlich die Transformation nachvollzogen hat, das heißt, in seinem Herzen Liebe zu Krishna entwickelt hat. Da ist noch einer, der noch mithört, sehe ich gerade. So, diese Transformation wird sehr genau dokumentiert in den Vaishnava-Schriften. Sie ist für jeden Einzelnen möglich, wenn da eine äußere Kraft, wenn da eine spirituelle Kraft im Leben wirkt. Ich möchte jetzt kurz zum Abschluss kommen. Bitte erinnert euch, wir haben darüber gesprochen, wie der Pfad des spirituellen Lebens eine innere Wandlung des Herzens mit sich bringt. Diese innere Wandlung des Herzens ist sehr, sehr wichtig, weil sie dem Herzen wirklich die Zufriedenheit gibt. Ein Beispiel wurde dazu gegeben, genauso wie man gewöhnliches Metall in Gold umwandeln kann, so kann man auch durch den Vorgang der spirituellen Einweihung und der spirituellen Praxis das Herz verwandeln. Was ist denn nötig, wenn wir dieses Beispiel mal unter die Lupe nehmen, wenn man gewöhnliches Metall zu Gold zu verwandeln. Was wäre denn dazu nötig? Wer ist hier ein Physiker?
Ich denke, es ist Quecksilber, ne?
Du sprichst, ja, auf diese, man könnte, also du sprichst jetzt über den alchemistischen Vorgang, da könnte man viele Details zu sagen, aber ich meine noch auf einer anderen Ebene, was ist nötig, damit ein Metall zu etwas anderem wird? Wie soll aus euch, zu Deutsch gesagt, gewöhnlich Menschen aus Norddeutschland, die in Berlin wohnen, Heilige jemals werden? Was wäre denn dazu möglich? Nötig? Das ist nicht so einfach.
Innere Struktur ändern.
Eine innere Struktur muss ja. Du bist eine Physikerin.
Nein.
Nein, aber du weißt das. Eine innere Struktur muss geändert werden. Das heißt, die atomare oder molekulare Struktur dieses Metalls muss total verändert werden. Aber das ist nicht so einfach. Es heißt, wir haben schon die Antwort, Ritvati Babu.
Ich habe einen Kommentar, wenn ich das mal ganz gut. Ich habe von dem Prabhupada gehört, dass er mal gesagt hat, das finde ich ganz fundamental in dem Zusammenhang, was
du gerade gesagt hast,
dass um rein zu werden, darum geht es ja.
Ja.
Sollte man rein werden im Vorhaben.
Im Vorhaben.
Das
Motiv, ja.
Die Absicht. Die sind von ganz besonderer Bedeutung.
Ja. Ja.
Und ich habe das auch in meinem eigenen Leben schon nachvollziehen können. Ich habe das bei anderen auch gesehen. Das ist immer daran hapert. Also,
die Absicht.
Das ist jetzt eine Person, das kann man nachvollziehen.
Ja, sehr, sehr gut gesagt. Sehr gut gesagt. Danke, vielen herzlichen Dank. Das ist sehr richtig. Um in dem Beispiel zu bleiben, was ist nötig, damit Kupfer zum Beispiel zu Gold wird? Man muss die atomare Struktur verändern und das ist nicht so einfach, weil es da eine Kraft gibt, eine Naturkraft, die heißt The Strong Force in Englisch, ich weiß es nicht, wie es in Deutsch heißt, wahrscheinlich die starke Kraft, die eben dafür sorgt, dass Kupfer Kupfer bleibt oder dass die Kupferatome an dem Platz bleiben, in der Struktur bleiben, wo die sind, damit das eben Kupfer bleibt. Wenn es nicht diese Kraft gibt, die die Welt zusammenhalten würde, dann würde sich laufend alles verändern wie eine Rauchwolke. Nicht? Dann würde dieser Boden plötzlich zum Mikrofon werden und eure Körper zu Dinosauriern und wieder zurück zu, was weiß ich, Professoren und dann Affen und hin und her. Also es würde, meine Beispiele sind jetzt nicht sehr gut im Augenblick, merke ich gerade. Die starke Kraft, die dafür sorgt, dass das eben Mikrofonständer bleibt und das Wasser bleibt, mit der müsste man es aufnehmen. So heißt es auch in den Schriften, um einen Menschen wirklich zu verändern, das ist so schwierig. Das heißt, es ist leichter, das Himalaya-Gebirge wegzuschieben, als einen Charakter zu verändern. Habt ihr das vielleicht schon mal bei euch gemerkt? Das ist leichter. Das ist sehr, man müsste es mit einer unglaublich starken Kraft in sich, der Kraft des Egos, aufnehmen, die eine Veränderung herbeiführt. So atomare Strukturen verändern, das kriegt man meistens nur mit einer gewaltigen Kraft. Ich kenne also einen Freund von mir, wir haben zwei unterschiedliche Wege genommen. Er ist Atomphysiker in Genf geworden, bei dem Kern, diesen Atomteilchen beschleunigt, der da unter der Erde ist, und ich bin Mönch geworden. Und ich habe mit ihm einmal darüber gesprochen, und er sagt, du, wir lassen da die Teilchen aufeinander prallen, um sie zu, da werden unglaubliche Kräfte freigesetzt. Ich habe ihm gesagt, du, so ist es auch im spirituellen Leben, da werden unglaubliche Kräfte freigesetzt, wenn man einen Menschen umwandelt, muss man eine unglaubliche spirituelle Kraft einsetzen. Das ist, warum wir zum Beispiel so sehr darauf drängen, dass wir selber einen starken spirituellen Vorgang haben. Zum Beispiel chanten die meisten von uns 2 Stunden lang jeden Tag. Und wir bemühen uns, reine Nahrung zu uns zu nehmen, die wir vorher geweiht haben, sodass wir möglichst viel in Kontakt kommen mit der spirituellen Kraft, die dann unser Herz verändert. Alleine schaffen wir das nicht. Und während sich die innere Wandlung vollzieht, kommen auch manchmal ganz schön schwere, kommt es zu gewissen schweren Situationen im Leben. Das Ego wehrt sich dagegen. In dem Augenblick, wo das Ego, die Ego-Struktur aufgelöst wird, da rebelliert das Ego. Und dann springt es hierhin und springt es dahin. Ich habe das sehr oft gemerkt, wenn es beim spirituellen Leben zur Sache geht, dann schreit das Ego auf. Ich kenne das zum Beispiel beim Chanten. Man chantet und meditiert ganz tief und plötzlich regt sich etwas im Herzen und sagt, ich will jetzt nicht mehr weiter chanten. Ich will einfach nicht. Nun, die Anfänger auf dem spirituellen Weg sind, nehmen das denn meistens ernst und sagen, oh, ich will das ja nicht, also lasse ich das bleiben. Aber diejenigen, die genauer schauen, fragen sich, wer genau will das nicht? Bitte um eine Rückmeldung. Wer genau ist ich, der da spricht? Ich will das nicht. Und die hören dann meistens einen kläglichen Ton. Ach, nun entlarv mich doch nicht schon wieder. Ich bin's, das dein Ego. Das merkt man sehr oft auf dem eigenen spirituellen Weg. Auch habe ich oft gemerkt, dass gerade Menschen, die im spirituellen Leben sind, auch nach mehreren Jahren manchmal ganz schön aufs Ego kommen und sich wegen Kleinigkeiten streiten und so weiter. Das Ego protestiert, wenn es transformiert wird. Doch wenn man weitergeht durch diese kurze Wüste, es sind nur meistens ganz kleine Wüsten, wird man so belohnt werden. Wisst ihr, das Leben fängt erst an jenseits des Egos. Dann wird das spirituelle Leben sehr, sehr erhaben. Dann hören diese Störungen auf und vor allen Dingen diese ganzen Ängste hören auf, die immer im Leben eintreten. Ich möchte euch jetzt eine kleine Pause gönnen, eine 5-minütige Pause. Dort werden wir die Dia-Leinwand aufbauen und dann möchte ich euch von meiner letzten Pilgerreise, eine richtig kleine spirituelle Abenteuerreise geworden, berichten. Ich habe Dias gemacht. Also ich selber nicht, ich bin ja völlig untalentiert für solche Sachen, aber Gaura Hari hat sehr gut fotografiert. Und ich glaube, dass ihr ein bisschen seht, wenn ich euch diesen heiligen Ort jetzt präsentiere, wie schön das spirituelle Leben ist, wie schön die spirituelle Reise sein kann und so weiter. Gut, dann machen wir vielleicht eine kurze Pause.
Ich wollte Ihnen noch etwas hinzufügen. Sie sollten Sie noch etwas über Ihre